Warum es sich heute zu leben lohnt. Und tatsächlich gibt es noch viel mehr gute Gründe, warum es sich zu leben lohnt, als Berliner Butterbrezeln, Mittagsschläfchen, die Sonne, wie wir im Livestream-Chat gelesen haben, Gassi gehen mit dem Hund, das sind alles wunderbare Dinge, warum es sich lohnt zu leben. Aber es gibt noch viel gewichtigere, mächtigere, bedeutendere Gründe, warum es sich zu leben lohnt. Und denen wollen wir in dieser Predigtserie, Gottesdienstserie über unsere Werte auf den Grund gehen. Die Predigt heute ist überschrieben mit persönliche Transformation. Im Kern geht es heute um die Frage, was bedeutet es, Christ zu sein? Also worum geht es da eigentlich beim Christsein? Was heißt es? Was macht das Christsein aus? Was ist der Kern? Was ist die Mitte, das Zentrum des Christseins? Und hier hatte ich eine Anfang Woche eine ganz fantastische Begegnung bei mir im Büro. Ich musste so lachen. Das war ein Dialog mit ChatGPT. Und ich weiß, gell, jetzt kommt jeder Prediger mit seiner KI-Erfahrung. Ich finde es auch langsam ein bisschen ermüdend und anstrengend, aber es war so witzig. Ich muss es euch erzählen. Die Frage war, ja, was macht denn so einen typischen deutschen evangelikalen Christ aus? Also ich würde uns mal als Täufer im weitesten Sinn zu diesem evangelikalen Milieu zählen. Wie sieht es aus? Wie sieht der aus, der typische deutsche freikirchliche Christ? Und die Antwort war folgendermaßen, der Mann heißt David Schneider, aber man nennt ihn Dave. Da dachte ich, okay, Daniel Lessing, man nennt ihn Dan. Offensichtlich gibt es in unserer Bewegung so der Drang, irgendwie englische, die Namen englisch abzukürzen. Er ist 47 Jahre alt. Ich bin 46 Jahre alt. Okay, er ist selbstständiger Unternehmer, hat einen christlichen Buchladen. Das habe ich nicht. Aber ich habe schon Bücher geschrieben. Und er ist verheiratet, hat 4 Kinder. Das ist ja klar, gell? So die christliche Anzahl der Kinder. Wir haben 5, da gibt es eine Homeschooling, das gibt es bei uns nicht. Viel zu anstrengend. Ich freue mich, dass es Lehrer gibt, die das machen. Das ist ganz fantastisch, die machen das wunderbar. Aber ich habe mich so ertappt gefühlt. Ich habe gedacht, oh weh, ich entspreche ja in allem bald dem typischen Klischee eines freikirchlich-evangelikalen Christen. Und dann hat mich natürlich interessiert, okay, was hat der Mann für Hobbys? Und was sind so typische Aussagen? Sein Hobby, Bibel lesen, ja, Evangelisation in der Fußgängerzone, Lobpreis mit Gitarre in der Gemeinde, Kritik an moderner Theologie üben. Ja, man spürt schon, mit wem man es da zu tun hat. Und dann die Sprüche. Fantastisch, gell? Evolution ist nur eine Theorie. Hollywood verbreitet satanische Botschaften. Die Welt wird immer gottloser. Also dachte ja genau, so geht es hier zu. Das beschreibt ziemlich genau so, wie man in unserer Subkultur, wie man in unserem Milieu redet und was man da für Ansichten hat. Da habe ich mich dann nicht mehr ganz so wiedergefunden. Und dann habe ich gefragt, ja, hat der Dave denn auch eine Frau? Ja, der hat eine Frau, natürlich. Wo sollen die Kinder denn herkommen? Die heißt Sarah, witzigerweise, gell? 2 Jahre älter als er, jünger. Und dann habe ich gefragt, ja, würde der Dave denn ein Elektroauto fahren? Und dann hat die KI überlegt. Und die erste Antwort war, vermutlich eher nicht, weil die Reichweite reicht nicht für jeden missionarischen Einsatz, den der Dave so machen will. Aber wenn er ein Elektroauto fahren würde, haltet euch fest, dann wäre es ein Opel E-Corsa. Und dachte, jawohl, genau. Also, ich bin jahrelang Corsa gefahren, da trifft dieses Klischee wieder voll zu. Es war so witzig. Ich habe mich ertappt gefühlt, aber ich musste auch einfach herzhaft lachen. Das beschreibt so in etwa die vielen Klischees und Wahrheiten, die es so rund um unsere evangelikale freikirchliche Szene so gibt. Warum erzähle ich das? Die Frage ist ja, die Einstiegsfrage ist ja, was bedeutet es im Kern, Christ zu sein? Und meine Botschaft heute Morgen ist, Christ sein bedeutet nicht Dave zu sein oder Sarah zu sein. Ich habe eben den Eindruck, den Verdacht, dass wir sehr oft verwechseln, dass Christsein nicht bedeutet, Teil in einem bestimmten Biotop zu sein, in einer bestimmten gesellschaftlichen Subkultur sich aufzuhalten und die Sprache, die Kleidung, die Codes dieser Subkultur zu beherrschen und zu sprechen. Gott ist kein Stammesgott für eine kleine freikirchliche Bewegung. Gott ist viel größer und viel weiter. Aber leider verkürzen wir und verengen wir Gott und machen ihn oft genug zu einem Stammesgott und meinen, Christen müssen so Dave sein, gell? Die müssen alle so werden wie ich. Und wenn jemand umkehrt, wenn jemand sich dafür entscheidet, mit Jesus zu leben und Christ zu werden, dann meinen wir, dann muss der so ein Dave werden, gell? Dann muss der plötzlich so reden wie wir, dann muss sich so anziehen, der muss diese Sprüche ziehen. Ah ja, jetzt fällt mir noch ein Spruch ein von der Sarah, ihr Lieblingsspruch ist, die Ehe ist kein Experiment, sondern ein Bund mit Gott. Ich denke, jawohl, genau. Die sind glücklich verheiratet, wie scheint, wenn man sich das immer so einreden muss. Also versteht ihr, was ich sagen will? Es geht nicht darum, in einer bestimmten Milieu, in einer bestimmten Subkultur zu leben und die auszubreiten und zu meinen, Mission, Evangelisation, Menschen lernen, Gott kennen, bedeutet, die werden alle Teil von dieser Subkultur. Die sprechen alle dieselbe Sprache, ziehen sich gleich an und gehen so in die gleiche Richtung, bewegen sich so, schwimmen in diesem Biotop herum. Mir ist es deshalb so ein großes Anliegen, weil ich vor einigen Jahren eine schwere Glaubenskrise hatte, wirklich. Ich hatte den Eindruck, ich bin kein Christ mehr. Ich kann mich mit dem, was da läuft, überhaupt nicht mehr identifizieren. Das ist schwer für mich. Und ich kann da nicht mehr andocken. Bis ich irgendwann kapiert habe, Gott ist ja gar kein Stammesgott. Ich hatte keine Krise mit Gott, sondern ich hatte eine Krise mit meinem Volksstamm, mit diesen Daves und Sarahs, zu denen ich selber ja auch gehöre. Wo ich sage, ich konnte da nicht mehr. Und ich habe gemeint, ich bin kein Christ mehr, aber Gott steht darüber, geht darüber weit hinaus. Mir ist es wichtig, dass wir das verstehen. Worum geht es? Es geht nicht darum, im Christsein, im Gläubigsein irgendwie eine bestimmte Kultur zu imitieren. Lest mal in der Apostelgeschichte. Ganz früh zeigt sich, dass es schon ganz unterschiedliche Arten von Christsein gibt. Es gibt die Judenchristen. Die halten sich an die Gebote, die feiern den Sabbat, die unterscheiden zwischen rein und unrein. Und dann gibt es die Heidenchristen, die kommen komplett aus einer anderen Kultur und leben eine andere Kultur, haben andere Sprache, haben andere Wertvorstellungen an der einen oder anderen Stelle, aber die gehören zusammen, sind vereint unter Jesus und unter Gott. Das muss man sich mal reinziehen, das muss man sich mal überlegen. Gott ist eben nicht nur ein Stammesgott für unseren Stamm, sondern für alle anderen christlichen Stämme eben auch. Und ich finde es so befreiend. Ich finde es so befreiend zu wissen, und ich muss hier kein Dave werden. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere denkt, ja, ich wäre interessiert an Jesus, ich wäre interessiert an Gott, aber diese Kultur, die ich hier vorfinde auf der Lindenwiese, ist ein bisschen schwierig für mich. Und wenn das Gott ist, dann kann ich damit nicht so viel anfangen. Ich sage dir, ja, da ist Gott drin, ganz viel, davon bin ich überzeugt. Aber es ist eben auch nur in Anführungszeichen eine Kultur. Lass dich nicht davon abhalten. Du musst kein Dave werden, wenn du Christ sein willst. Also worum geht's? Worum geht's? Es geht mal nicht darum, ein Dave zu werden und eine Sarah. Worum es beim Christsein auch nicht geht, primär ist es, irgendwelche Regeln und Gebote einzuhalten. Wenn man jetzt Leute fragen würde, vermutlich gestern beim Hänseljuck in Überlingen, was denkst du, worum geht es beim Christsein? Da landet man relativ schnell bei irgendwelchen Regeln, die man einhalten muss und Gebote und alles richtig machen. Schade, ich halte das für eine ganz große Verkürzung. Es gab mal eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, da war das der Hit, 10 Gebote zu haben. Gell? Da war man wer, wenn man 10 Gebote hatte, 10 Normen, 10 Regeln. Aber wisst ihr, wie viele Regeln und Gebote wir haben? Ich habe hier mal nur, wie viele Gebote und Regeln es in Deutschland gibt. 1800 Gesetze, 2900 Rechtsverordnungen. Da kommt noch das ganze EU-Zeug obendrauf. Und jetzt braucht man einen Gott, der alle nicht regulierten Bereiche auch noch regelt und uns da auch noch genau sagt, wie es dazugeht. Wer will denn so leben? Wir leben in einer anderen Zeit und es geht am Ende nicht darum, Regeln einzuhalten, alles richtig zu machen, weil Gott auch nicht dieser Bürokrat ist, der alles abcheckt und alles abhakt, funktioniert, der läuft, der macht er alles richtig, tut er alles richtig, sagt er alles richtig. Ich sage es jetzt mal frei mit Jesus, der bezogen auf den Sabbat, das wäre dann aber auf die Regeln bezogen, das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch fürs Gesetz. Ich glaube, das gilt grundsätzlich. Das atmet eine große Freiheit. Die müsst ihr jetzt kurz aushalten, ich werde es nachher noch ein bisschen konkretisieren und wieder ein bisschen einfassen, nicht, dass hier jetzt jemand in Panik verfällt. Worum geht's? Worum geht's? Wir werden jetzt den Meister Jesus selbst zu Wort kommen lassen. Im Matthäus-Evangelium, der Evangelist, der Autor Matthias hat es aufgeschrieben. Worum geht's? In der Mitte wenn es darum geht, Christ zu werden. Wohin sollen wir uns denn transformieren, wenn das Thema der Transformation ist? Wir sollen uns nicht zu Dave und Sarah transformieren, auch nicht zu irgendwelchen Gesetzesregeln-Einhalter, sondern hier steht Folgendes. Ihr plagt euch mit den Geboten, sagt Jesus, die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemand herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung oder Ruhe für die Seele. Was ich anordne, ist gut für euch. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. So ein schönes Wort von Jesus. Er sagt, ihr quält euch mit diesen Geboten und mit diesen Gesetzen. Aber das ist nicht der Punkt. Jesus sagt, kommt zu mir, kommt her zu mir, ich will euch die Last abnehmen, ich will euch, hier steht eigentlich wörtlich, Ruhe geben. Was ist das Versprechen von Jesus? Das Versprechen von Jesus ist Ruhe, Frieden. Ruhe, das klingt ein bisschen nach Friedhof, fand ich jetzt erstmal gar nicht so attraktiv, aber es geht viel, viel tiefer. Es geht darum, dass Jesus uns den Frieden geben will, den wir suchen. Endlich nicht mehr immer nur getrieben sein von einer inneren Leere, von einem Bedürfnis nach mehr, nach noch mehr Erfolg, nach noch mehr Glück, nach noch mehr anerkannt sein, nach noch mehr bestätigt sein. Diese FOMO, so heißt es wohl, diese Fear of Missing Out, die endet bei Jesus. Bei ihm finden wir Frieden. Wir sind da, wo wir hingehören und wo wir auch sein sollen. Das ist sein Versprechen und seine Verheißung. Allerdings sagt er auch, stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Also es geht darum, sich Jesus unterzuordnen, von ihm zu lernen. Man könnte sagen, Christsein bedeutet, Lehrling zu sein von Jesus, Jünger zu sein, Nachfolger, Jünger heißt ja wörtlich Schüler oder Lehrling. Lehrling von Jesus zu sein, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Darum geht's, bei Jesus in die Lehre zu gehen. Die gute Nachricht ist, Jesus ist der Meister und wir sind die Lehrlinge. Gell? Wir sind noch die, die lernen. Die schlechte Nachricht ist, Jesus ist der Meister und wir sind die, die lernen. Man muss sich auch einordnen und einfügen können. Aber wer nicht bereit ist, Autorität zu akzeptieren, wer nicht bereit ist, sich unterzuordnen, der kann auch nicht lernen. Ein Lernender ist immer geprägt von der Demut, dass er etwas nicht weiß, dass er etwas nicht kann, dass er noch Bedürfnis hat nach mehr, dass er noch mehr wissen muss. Und die Einladung hier ist es, uns unter die Herrschaft, geh nochmal zurück bitte Gerd, von Jesus zu stellen. Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen lernen, wie man mit Licht und Schatten hier umgeht. Gell? Ich kämpfe gerade ziemlich, wenn ich die ganze Zeit frage, was hier passiert. Aber wir sind Lernende, das ist das Gute, das ist das Schöne. Gell? Wir müssen noch nicht alles kennen und wissen. Es darf einmal ab und aufgehen, es darf einmal hell und dunkel sein. Jesus ist der Meister, wir sind die Lehrlinge. Jetzt weiß ich, dass Lehrlingsein gar nicht so einen guten Ruf hat. Ich habe das deshalb gemerkt, als ich da die Predigt vorbereitet habe, dachte ich, ah ja, einer unserer Söhne ist ja Lehrling, den frage ich mal, was ist richtig, was das Schönste ist am Lehrlingsein. Und vielleicht finde ich dann so eine schöne Analogie zu dem, da beschreibt er mir irgendwas mit einem ganz tollen Chef und dann kann ich das auf Jesus übertragen. Schreibe ihm während der Arbeit natürlich an, du, was ist denn das Schönste am Lehrlingsein? Kamen zwei Worte zurück. Feierabend machen. Okay. Genau das ist hier eigentlich nicht der Punkt, gell, Feierabend zu machen. Die Einladung ist es, bei und mit Jesus in die Lehre zu gehen und dort auch dran zu bleiben, gell, dauerhaft Schüler von Jesus zu sein. Gell? Und das ist wie eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist eben, wir sind Lernende und wir bleiben Lernende. Wir müssen nicht alles wissen und können. Aber gleichzeitig heißt es eben auch, dass wir Lernende sind und dass Jesus der Meister ist und dass wir uns ein Leben lang ihm unterordnen und von ihm lernen. Das Schöne ist, er ist nicht ein Meister, wie man vielleicht noch in manchen Handwerksbetrieben finden kann oder wie es vielleicht noch manche gibt. Er quält uns nicht, blickt nicht auf uns herunter. Seine Idee ist ja nicht, uns irgendwie auszunutzen für irgendein Ziel, sondern uns auszubilden, uns auszubilden. Da fragt man sich vielleicht, okay, für was will Jesus uns denn ausbilden? Wer von euch hat denn mal im Laufe seines Lebens irgendwann eine Ausbildung gemacht oder steckt gerade in der Ausbildung drin? Ja, sind doch einige. Gell? Im Gegensatz zu einem Studium ist eine Ausbildung ja relativ spezifisch, also die bereitet uns auf ein sehr enges Berufsfeld vor. Was ist denn das Ziel der Ausbildung von Jesus? Auf was will er uns vorbereiten? Und das wäre der nächste Punkt, die nächste Folie. Die Ausbildung als Christ ist die Ausbildung für den Himmel in Klammer auf Erden. Jesus bereitet uns in der Ausbildung. Als Schüler werden wir vorbereitet auf das Leben in der kommenden Welt, wenn Jesus wiederkommt. Und diese Vorbereitung geht so los, dass wir es jetzt schon leben und dass wir es jetzt schon lernen. Die kommende Welt, in der kommenden Welt werden wir unglaubliche Möglichkeiten haben. Jeder von uns wird unglaublich viel Macht haben, wird unglaublich viele Möglichkeiten haben. Aber wenn man dann nicht gelernt hat, miteinander umzugehen, wenn man nicht gelernt hat, in Liebe miteinander zu leben, dann kann man nicht funktionieren in dieser neuen Welt. Und dann kann man dort auch nicht leben, da kann man dort nicht sein. Und manchmal habe ich das Gefühl, manche Menschen meinen, man kann sein Leben lang ein Arschloch sein, gell, und nur an sich denken und tun und lassen, was man will. Und dann endet es und dann kommt Jesus wieder und dann wird man verwandelt und plötzlich in der neuen Welt, gell, da ist man dann ein großer Philanthrop und Menschenfreund. Das wird nicht funktionieren. Wir üben jetzt, wir lernen jetzt, wie man miteinander umgeht und wie man in einer Welt miteinander lebt, wo es keine Hierarchie mehr gibt und wo jeder unbegrenzte Möglichkeiten hat. Das müssen wir jetzt lernen. Da gibt es nicht einfach dann die geheimnisvolle Verwandlung, sondern es geht darum, das jetzt einzuüben, dass wir bereit sind für die kommende und zukünftige Welt Gottes. Ich habe uns jemand hier mitgebracht. So, und jetzt habe ich vorher meine Lieblingsnorwegerin gefragt, wie man den Namen von diesem Fußballspieler ausspricht. Das ist ein Norweger, spielt in der Premier League, war aber auch schon mal bei Dortmund. Auf Deutsch würde man sagen Erling Haaland, auf Norwegen heißt es wohl Erling Haaland. So habe ich es jetzt gehört. Kennt ihr den, oder? Schon mal gesehen? Also wenn man den sieht, wie der spielt, das ist ein Viech, kann man gar nicht anders sagen. Der hat es drauf, gell? Da sieht man Kraft, Technik, der hat es wirklich drauf, der Mann. Interessanterweise, dieser Erling Haaland ist kein Haaland, so Haaland wie Holland hat es geheißen, Haaland ist kein Zufallsprodukt. Gell? Das ist genau dasselbe. Der war nicht mit 15, 16 saß er halt daheim auf dem Sofa, hat Junkfood gegessen und Fernsehen geschaut und dann mit 19 hat er beschlossen, so jetzt gehe ich nach Dortmund in die Bundesliga, gell? Und war dann bereit zu spielen. Das war nicht so, sondern er wurde als Kind von seinen Eltern bereits darauf vorbereitet. Seine Mutter ist professionelle Siebenkämpferin und sein Vater Profifußballer. Es heißt, mit 3 Jahren hat er schon Sportlerdiät bekommen. Gell? Mit 3 hat er schon, haben die schon auf die Ernährung geachtet. Er hat trainiert, er hat als Kind und als Jugendlicher bereits gelebt wie ein Fußballprofi. Jeden Tag Training, auf die Ernährung achten, Taktikbesprechungen. Seine Eltern haben ihn darauf vorbereitet. Und am Ende war das ganz natürlich, dass er dann auch in der Champions League mitspielen kann. Er hat es ja ein Leben lang eingeübt. Das ist natürlich ein bisschen ein ambivalentes Bild. Wer will so ein Leben haben, gell? Das ist mir auch klar. Aber am Ende ist es das der Sinn und der Zweck von Christsein. Und von der Nachfolge von Jesus, da geht es jetzt nicht darum, ein Dave zu werden, eine Sarah zu werden, irgendwelche Regeln einzuhalten, sondern es geht darum, dass wir uns auf die kommende, zukünftige Welt vorbereiten, indem wir jetzt bereits nach den Werten und Maßstäben der zukünftigen Welt leben. Darum geht's. Kann man fragen, okay, was ist denn der Inhalt von dieser Ausbildung? Und das haben sich die Menschen natürlich auch gefragt. Okay, Jesus, was ist dir denn wirklich wichtig? Und ich hatte den Eindruck, bei dieser Wahl war es jetzt so, wir haben das in unserer Familie auch so diskutiert, man konnte da gar nicht mehr für ein Paket von Ansichten stimmen, sondern jeder hat sich halt ein Thema überlegt, das ihm wichtig war und hat gesagt, diesem einen Thema ordne ich alles andere unter. Mir ist Europa wichtig, also wähle ich diese Partei und alle anderen Themen, die nehme ich halt in Kauf. So, ich lege mich auf ein Thema fest. Und die Gesetzeslehrer, die Pharisäer haben bei Jesus genau das Gleiche getan. Die wollten wissen, okay, welches ist dein Schwerpunkt, welches ist dein Kernthema, was ist dir wichtig? Und Jesus antwortet dann folgendes, ganz bekanntes Wort, auch aus dem Matthäusevangelium. Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Ein Gebot wollen wir von dir, ein Gebot wollen wir von dir. Und Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und jetzt gibt Jesus eine Antwort, er macht aus dem einen 2. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Der letzte Satz hat es in sich. Ich habe vorher von diesen vielen Geboten und Regeln geredet. Jesus sagt, wer in der Liebe lebt, wer Gott liebt und seinen Mitmenschen liebt wie sich selbst. Wer das tut, nicht nur wer das rumproletet, sondern wer das wirklich tut, der hält sich an alle Gebote. Und wenn ein Gebot mich in Konflikt mit der Liebe bringt, dann muss ich das Gebot übertreten, um in der Liebe zu bleiben, um alles richtig zu machen. Das ist der Punkt von Jesus. Das ist wirklich radikal. Da steckt eine große Freiheit drin. Heißt aber auch, so sieht der Lehrplan aus für die kommende Welt. Es sind drei Ausbildungsinhalte, würde ich sagen. Um die geht es im Kern. Die sind ganz zentral. Erstens, was lernen wir? Ich lerne, Gott zu lieben und mich von ihm lieben zu lassen. Zweitens, ich lerne, meine Mitmenschen zu lieben und mich von meinen Mitmenschen lieben zu lassen. Und drittens, ich lerne, Menschen zu lieben, die mich hassen. Darum geht's. Das bedeutet im Kern Christsein. Darum geht's. Das ist die Transformation, die Gott mit uns vorhat, dass wir lernen zu lieben und uns lieben zu lassen. Der eine oder andere hat vielleicht so kleine Widerstände, wenn es um sich lieben lassen geht. Ist das wirklich die Idee? Ja, wer sich nicht lieben lassen kann, der kann auch nicht lieben. Wer sich nicht lieben lassen kann, der kann nicht mal gerettet werden. Ich sage es jetzt mal wieder in unserer evangelikalen Sprache. Weil Vergebung annehmen und empfangen, das Heil annehmen und empfangen, das heißt Liebe annehmen zu können von Gott, sich vergeben lassen zu können, das ist die Grundvoraussetzung für alles. Es gibt eben Menschen, die meinen, ja, man muss nur lieben, aber keine Liebe empfangen. Aber wer keine Liebe empfangen kann, ich meine, der hat ein Problem, das ist pathologisch, der sollte zum Arzt gehen. Lieben und lieben, sich lieben zu lassen, gehört immer zusammen. Wer sich nicht lieben lassen kann, kann auch nicht lieben. Jetzt Gott lieben und mich von Gott lieben zu lassen, das ist komplett wild. Weil Gott ist kein Mensch. Und mich stört es, ehrlich gesagt, wenn man zu sehr so Analogien bemüht und meint, dass man die Beziehung zu Gott zu sehr vermenschelt. Gell? Und meint, mit Gott ist es, natürlich ist Gott auch als Vater beschrieben oder als Freund beschrieben. Aber ich kann Gott nicht umarmen. Ich kann ihn nicht küssen. Ich kann ihn nicht streicheln. Ich kann ihn nicht spüren. Und trotzdem, sage ich euch, und trotzdem kann Gott mich küssen. Und ich kann ihn küssen. Und trotzdem kann Gott mich umarmen. Und ich kann ihn umarmen. Und trotzdem kann ich seine Nähe spüren und er kann wahrscheinlich auch meine Nähe spüren. Trotzdem kann ich eine ganz tiefe Intimität mit Gott erleben. Aber das ist vielleicht ein bisschen wie die Schlafzimmertür von meiner Frau und von mir. Da hat niemand sonst Zugang ins Schlafzimmer und es geht auch niemand an, was da passiert. Das ist unsere Reise, unser Abenteuer, unser Glück. Und so ist es mit Gott auch. Das geht weit über das hinaus, was man so erklären oder beschreiben kann. In der Tiefe von Gott geliebt zu werden, in der Tiefe von Gott zu hören, ich liebe dich. Und in der Tiefe zu antworten ohne Worte, ohne Worte, mit meinem ganzen Sein, mit allem, was ich bin und habe, ich liebe dich, Gott. Das übersteigt alle Vorstellungen und Kategorien, die wir aus unseren menschlichen Beziehungen haben. Und zugleich ist es das Größte und Schönste, was ein Mensch erleben kann. Uns ist nur ein kleiner Vorbote von dem, was uns in der zukünftigen Welt Gottes erwarten wird. Das ist komplett wild, komplett abgefahren, komplett beglückend und komplett erschreckend. Das ist alles. Das ist alles. Und darum geht es im Kern. Und das sollte man nicht zu plump und zu naiv und zu vereinfacht erklären. Und das kann ich auch nicht delegieren an eine Gemeinde, das kann ich auch nicht delegieren an eine Gemeinschaft. Die Liebe zu Gott, die Liebe von Gott zu empfangen und meine Liebe mit Gott zu teilen, das ist das, was im Schlafzimmer geht. Das ist nicht für die Öffentlichkeit. Das ist die erste Lektion und die sind natürlich, die gehören immer zusammen. Menschen zu lieben und mich von Menschen lieben zu lassen. Auch darum geht es. Und wir sehen das so schön bei Jesus. Gell? Jesus, der lässt sich lieben. Der lässt sich die Füße küssen, die Füße einschmieren, den Kopf einschmieren, lässt sich Geschenke machen. Ja, der lässt sich auch von Gott lieben. Der lässt sich Engel schicken von Gott, die ihn da versorgen. Stellt euch mal vor, man wird von Engeln versorgt. Wie das Essen wohl schmeckt, wie die Salbe wohl riecht. Das muss ja der Wahnsinn sein. Also der kann sich lieben lassen. und er liebt seine Mitmenschen. So sehr, dass er bereit ist, sein Leben zu lassen. Und dann kommt der Meisterbrief, das ist sozusagen die höchste Form, das ist der anspruchsvolle Part dieser Ausbildung. Ich lerne, Menschen zu lieben, die mich hassen. Nicht nur die lieben, die mich lieben, auch das muss man lernen. Ich finde das manchmal gar nicht so einfach, morgens um 7, wenn alle so grätig sind, obwohl ich alle unfassbar liebe. Wie ist es mit denen, die mich hassen? Das ist die Aufgabe. Das ist der Anspruch, das ist die Idee. Eure Liebe soll vollkommen sein. Vollkommen sein. Gell? Und man kann es übrigens durch alles durchdeklinieren. In der Liebe ist Vergebung beinhaltet. Ich lerne, mir Vergebung anzunehmen und ich lerne, Vergebung zu teilen. Und ich lerne, denen zu vergeben, die mir nicht vergeben. Da ist die Treue drin. Ich lerne, dass Gott mir treu ist. Ich lerne, Gott treu zu sein. Ich lerne, Menschen treu zu sein. Und ich lerne, den Menschen treu zu sein, die mir nicht treu sind. Kann man durch alle Bereiche der Liebe durchdeklinieren. Es war ja vorher die Frage von Julia, auf was du dich heute Mittag freust. Und dann kamen ja die Berliner und alles Mögliche. Ich würde das gern weiterführen. Meine Frage ist, auf wen freust du dich heute Mittag, heute Abend oder morgen nicht? Auf welchen Menschen freust du dich gar nicht, den zu sehen? Wenn dir niemand einfällt, kannst du nur auch den Hund nehmen. Wen freust du dich nicht? Warum nicht? Warum nicht? Und dann lade ich dich ein, das jetzt mit mir zu üben. Den Menschen zu lieben, auf die ich mich nicht freue. Nicht, weil sie hassen mich vielleicht nicht mal, aber ich mag sie nicht. Dann lade ich dich ein, mit mir jetzt einen Moment still zu sein und diesen Menschen zu segnen. Jesus sagt ja, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut denen wohl, die euch hassen, und zwar mit dem mehr als ich Segen. Das ist immer das Allerbeste. Also mehr als ich Segen bedeutet, ich bitte Gott, dass er diesen Menschen, auf den ich mich nicht freue, noch mehr segnet, als er mich gesegnet hat. Also wenn du ein Fahrrad hast, dann bitte Gott, dass dieser Mensch zwei Fahrräder hat. Und wenn du ein Porsche hast, dann bitte Gott, dass der zwei Ferraris bekommt. Okay? Und wenn du jetzt 5.000 Euro auf dem Konto hast, dann bitte, dass der 10.000 hat. Und wenn du 4 Kinder hast, bitte, dass er 8 bekommt. Gell? Und wenn du eine schöne Frau hast, dann bitte, dass der die Miss Universum bekommt. Gell? Oder wenn du einen schönen Mann hast, einen muskulösen Mann, dann bitte, dass Arnold Schwarzenegger diese Frau kennenlernt. Gell? Und so weiter. Einfach mehr als ich. Machen wir das ganz kurz für einen Moment, das ist eine Einladung. Wir lernen ja, wir sind Lernende, wir müssen das noch nicht können. Aber probiert mal aus, ob das geht, ob das funktioniert, ob du bereit bist, das umzusetzen, was Jesus uns beibringt. So, und ich finde, man spürt ja schon sehr, wir reden ja viel von Liebe, aber harmlos ist das alles gar nicht. Das ist, da kommt was in Bewegung, da passiert was. Wenn die zukünftige Welt auf die gegenwärtige Welt knallt, dann gibt's dieser Clash, da gibt es Reibung, da gibt es Friktion, da gibt es Ärger und Streit. Ich hatte das große Privileg mit Marlin, wir haben zusammen eine Broadtime gemacht. Wir waren 3 Tage weg, um uns ein bisschen besser kennenzulernen. Wir wollen ja viele Jahre hier gut miteinander arbeiten. Da ist es mal gut, wenn man mal 3 Tage im gleichen Bett liegt, sich ein bisschen riecht, ein bisschen spürt, ein bisschen miteinander diskutiert. Das haben wir getan und da haben wir mehrere Stationen auf unserer Reise. Eine Station war in Rothenburg am Neckar. Gell? Das ist also kurz vor Tübingen. In Rothenburg am Neckar wurde Michael Sattler, einer unserer täuferischen Vorfahren. Gerd, gib schon mal die nächste Folie bitte. Da haben wir ihn, genau. 1927 stand Michael Sattler vor Gericht. Michael Sattler hat in Schleitheim, in Schlatter bei Schaffhausen, hat er mit solche täuferischen Artikel verfasst. Also er ist einer der Vordenker unserer Bewegung. Und er stand vor einem katholischen Gericht. Die Situation war ähnlich zu heute, ähnlich nicht gleich, aber ähnlich. Nämlich das christliche Abendland war bedroht von den Türken, von den Osmanen. Das Osmanische Reich hat sich immer weiter ausgebreitet und die christlichen Herrscher waren in Panik und Angst dass die Türken alles überrennen, dass die ganz Europa überrennen. Und die haben mobilisiert, die haben Kämpfer gesucht und haben Heere aufgestellt, um gegen die Osmanen zu kämpfen. Also die Bedrohungslage war irgendwie fast analog zu uns heute. Und dann kommt der Michael Sattler und predigt öffentlich und sagt, naja, also wenn wir Christen sind, wenn wir wahrhaft Christen sind, dann dürfen wir nicht kämpfen, wir dürfen nicht töten. Wenn die Türken kommen, so soll man nicht widerstehen, wenn wir Christen sind. Denn es steht geschrieben, du sollst nicht töten. Gell? Und wer tötet, der ist nicht mehr in der Liebe. Der handelt nicht nach der Liebe. Das heißt nicht, dass wir keine Feinde haben sollen. Wir dürfen Feinde haben, wir brauchen vielleicht sogar Feinde. Und Feinde bleiben Feinde, Ärsche bleiben Ärsche. Da gibt es keine Diskussion drüber. Die Frage ist, wie gehen wir mit denen um? Du sollst nicht töten, sagt er, wir dürfen nicht gegen sie kämpfen, wohl aber für sie beten, auf dass sie sich bekehren und von ihrem Irrtum ablassen. Okay? Wir sind Christen und wenn wir wahrhaft Christen sein wollen, das war seine Predigt, dann können wir nicht kämpfen, wir müssen beten, dass die Türken umkehren. Und dann geht er noch weiter und sagt, eigentlich ist der äußere Türke nicht so sehr zu fürchten wie der innere Türke. Das größere Problem sind nicht die osmanischen Heere, die da den Westen und den Norden erobern wollen, sondern das ist der Türke in uns. Gell? Derjenige, der uns dazu verführen will, auch zu kämpfen. Der uns dazu führen will, auch aggressiv zu werden und Gewalt anzuwenden. Also das könnte man fast sagen, ein bisschen analog zu heute. Gell? Wenn wir jetzt hier, wir sind kein christliches Abendland mehr und wir haben als Europa auch nicht den Anspruch, irgendwie christlich zu sein. Das ist der Unterschied. Aber wenn man jetzt hier Russen steht, dann kann man auch sagen, ja, wer ist mehr zu fürchten? Der äußere Russe oder der innere. Aber man kann sich vorstellen, es gab Stress und Ärger. Am Ende, das ist die nächste Folie, wir waren dann an seinem Gedenkstein, wurde er verurteilt. Ketzerei und Aufruhr. Ihm wurde die Zunge abgeschnitten, er wurde mit glühenden Zangen gefoltert, wurde dann verbrannt und zwei Tage später wurde seine Frau im Neckar ertränkt. Also das sehen wir mal. Das ist radikal mit der Feindesliebe. Und ein Versuch, das umzusetzen, was Jesus lehrt, einfach nur zu sagen, was Jesus lehrt, das bringt erhebliche Reibung mit sich. Aber ist auch eine prophetische Stimme, die mich heute noch ermutigt in unserer Zeit, die viel kraftvoller ist. Von diesen Gerichtsleuten kenne ich niemand mehr, weiß ich nichts mehr. Aber der Michael Sattler, seine Stimme, spricht immer noch und gibt uns einen wertvollen Beitrag, auch für unsere Zeit. Ja, wir waren dann nicht nur in Rothenburg, sondern wir waren auch in Barcelona übrigens. Guck mal hier. Wir waren joggen in Barcelona. Es war eine Erfahrung. Marlin im Leverkusen-Dress durch Barcelona gejoggt. Ich war neutral, aber ich habe interessiert wahrgenommen, wie die Leute auf ihn reagieren. Sagen wir mal so. War eine schöne Erfahrung. Und hier waren wir vor dieser großartigen Kirche Sagrada Familia. Also die Heilige Familie. Das ist ein Stein gewordene biblische Verkündigung, könnte man sagen, unfassbar. Da ist also gerade die ganzen Evangelien sind drin. Die Passion hat mich sehr berührt. Die Darstellung der Passion in einer Fassade war unfassbar. War wirklich eine geistliche Erfahrung, diese Kirche zu besuchen. Jetzt gibt es nur ein Problem mit dieser Kirche. Das habe ich gelesen, das konnte ich jetzt da nicht sehen. Die Fundamente sind schlecht. Die Fundamente sind schlecht. Das sieht man nicht, aber das bedroht das ganze Bauwerk. Das bedroht das ganze Bauwerk. Und Jesus sagt Folgendes, und jetzt springen wir weiter und tun unsere Ausbildung noch ein bisschen verschärfen, also die Ausbildungsverschärfung. Jesus sagt Folgendes, Christen, die nur auf ihr Äußeres bedacht sind und auf ihre äußere Frömmigkeit, die sind ein bisschen wie diese Sagrada Familia, die machen ganz viel wunderbare Sachen, die sind alle wunderbar. Aber wenn das Fundament nichts taugt, und das Fundament ist immer unsichtbar, das sieht keiner. Wenn der Tag vom Stresstest kommt und der Stresstest kommt, dann fällt alles in sich zusammen. Also sowas gibt uns Jesus hier auch noch mit und es steht am Ende der Bergpredigt. Er sagt nicht, wer mich dauernd Herr nennt, wird in Gottes himmlisches Reich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und der Willen ist klar offenbart, das haben wir ja verstanden, es geht um die Liebe. Am Tag des Gerichts, das ist der Stresstest, werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet. Herr, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgerieben und viele Wunder vollbracht. Aber ich werde ihnen entgegen, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Das ist ein hartes Wort. Wenn der Stresstest kommt, gell, und das ganze Ding mal mein Lebenshaus gerüttelt und geschüttelt wird, dann zählt eben nicht die prächtige Fassade von der Sagrada und was da alles schillert und leuchtet und was da alles gesagt wird und was da alles für Wunder sind. Da zählt das Fundament, sagt Jesus. Das Fundament zählt. Auf das kommt es an. Und wer in der zukünftigen Welt Gottes dabei sein will, der muss jetzt am Fundament arbeiten, das unsichtbar ist, das keiner mitbekommt, das vielleicht von Montag bis Samstag ist. Da ist Fundamentarbeit angesagt. Jesus sagt, und so geht es dann weiter, und jetzt kommt das Bild vom Fundament. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Hier, Fundament. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm im Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf Felsengrund gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Wir sehen nicht voneinander, wie gut und solide das Fundament ist. Das ist verborgen. Wir sehen nur die schöne Fassade, das schöne Haus, die Herrufe. Und die sind ja gut, wenn sie auf einem guten Fundament stehen. Ist ja keine Frage. Keine Frage. Aber wenn das Fundament nichts ist, und der Stresstest kommt, wenn der Herr uns ruft, wenn es ans Sterben geht, dann fällt alles in sich zusammen. Und deshalb ist die Einladung oder die Verschärfung, die Jesus uns hier noch mitgibt, dass er sagt, gell, hören und tun, Liebe leben, oder ich will es mal so sagen, nicht labern, nicht nur labern, sondern den Willen Gottes, wie er in der Bergpredigt und durch Jesus offenbart ist, tun. Und das zeigt sich eben nicht nur am Sonntag, sondern Fundament wird gebaut Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag in der Firma oder wenn ich sonst wo bin. Wenn ich diesen Menschen, den wir vorher in unserer Gedankenreise dann wirklich sehe, ihm begegne, ihm vielleicht noch ein Geschenk mache, dann baue ich Fundament, weil ich den Willen Gottes tue und umsetze. Ich will es zusammenfassen, was ich jetzt hier alles von mir gegeben habe. Was bedeutet es, Christ zu sein? Gell? Worum geht es hier, wenn wir von Transformation und Verwandlung werden, reden? Es geht nicht darum, dass wir zum Dave werden oder zur Sarah werden, sondern dass wir zu Jesus in die Lehre gehen und so Transformation erleben. Transformation der Liebe. Ich lerne Gott zu lieben und mich lieben zu lassen. Ich lerne meine Mitmenschen zu lieben und mich von ihnen mitlieben zu lassen. Ich lerne die Menschen zu lieben, die mich hassen. Und ich laber nicht, sondern ich setze es um, die Liebe. Ich mache die praktisch und konkret. Jetzt bin ich ja seit 28 Jahren in der Lehre von Jesus. Und ich habe mich gefragt, Dan, würdest du es wieder tun? Würdest du es wieder tun, in die Lehre von Jesus zu gehen? Und ich bin erschrocken, weil für einen Moment habe ich gezögert. Ich habe für einen Moment gezögert, weil ich gedacht habe, boah, das ist so gewaltig und so erlebe ich das auch. Diese Entscheidung, zu Jesus in die Lehre zu gehen, hat eine größere Tragweite als die Frage von Partnerwahl. Davon bin ich überzeugt. Das ist so umfassend, das ist so gewaltig. Es ist so beglückend und so herausfordernd. Es ist so erschreckend und so erfüllend. Es ist alles zugleich. Das ist die aufregendste, anspruchsvollste, schönste, einfachste Reise, die man sich in seinem Leben nur vorstellen kann. Die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Aber, und das will ich von vornherein sagen, wer Ja zu Jesus sagt, wer Ja zu Jesus sagt, sagt Nein zu allem, was gegen die Liebe geht und gegen das Leben geht. Der muss auch verzichten. Der nimmt auch was auf sich. Wir haben es bei Michael Sattler gesehen. In meinem Fall hieß es Verzicht auf eine weltliche Karriere. In anderen Situationen heißt es vielleicht Verzicht auf den großen Deal oder auf was weiß ich was, was denn alles so schillernd daherkommt. Es kostet auch was. Aber dieser Preis ist es wert. Ich kann mir nichts Intensiveres, Erfüllenderes, Beglückenderes vorstellen, als in die Lehre von Jesus zu gehen. Wer zu mir kommt, sagt Jesus, der findet Ruhe und Frieden. Das hört dann endlich auf, diese Unruhe und diese Unsicherheit. Und wir werden vorbereitet auf die kommende Welt Gottes. Und deshalb lade ich dich ein, nimm es nicht auf die leichte Schulter. Das ist nicht einfach nur ein Add-on. Und es ist auch nicht nur einfach ein Eintauchen in irgendwie ein christliches Milieu. Das ist eine Reise, die alles, aber auch alles verändert und uns vorbereitet auf die zukünftige Welt.